Schönen guten Morgen.
Also Frank sagte gerade, ich fragte, wann ist denn Schluss? Meinte, ja, mach wie du willst. Also ich fand es hochspannend, denn als ich das letzte Mal aus Äthiopien zurückkam, hatte ich viel über Jüngerschaft nachgedacht und wollten wir so ein Jüngerschaftstraining auch hier für unsere Leute in Deutschland machen. Aber das ist sehr schwierig umzusetzen. Es gibt verschiedene Schwierigkeiten mit der amerikanischen Organisation, die das in Afrika macht, wo ich das kennengelernt habe. Also das funktioniert so nicht. Und so dachte ich mir, dann guck doch mal selber in die Bibel rein. Und ich bin zusammen so mit so einer Gruppe aus dem Biker-Hintergrund, also dieser ehemalige Rocker. Und die sagten, ja, wir möchten mehr von Jesus lernen. Und der Gedanke war, wir fangen mal mit dem Matthäus-Evangelium an und schauen mal einfach, was sagt denn Gottes Wort über Jüngerschaft? Wie funktioniert denn Jüngerschaft? Worum geht's denn da eigentlich? Und wir sind jetzt in Kapitel 5, sind da jetzt schon ein halbes Jahr dran, und staunen über das, was Jesus so sagt. Ich sehne mich nach dir, haben wir gesungen. Ich möchte dich erkennen, lernen von dir. Und wenn wir lernen wollen von Gott, Gott sehen wollen, dann müssen wir auf Jesus schauen. Wie hat er es gemacht? Was hat er gesagt? Weil Jesus sagt ja auch, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Und die Worte, die ich zu euch rede, das sind nicht meine Worte, sondern so wie ich es vom Vater höre und beim Vater sehe, so verkündige ich euch das. Und das hat er dann seinen Jüngern beigebracht und die haben uns das aufgeschrieben. Und damit wir das auch gut lernen, gibt es gleich 4 Evangelien, wo unterschiedliche Aspekte beleuchtet werden, die uns alle zeigen, was heißt das eigentlich, Jesus nachfolgen, mit Jesus zu leben. Und dem Frank habe ich geschrieben, wir machen heute Kapitel 4 und 5. Da ist unheimlich viel drin. Wir werden das ein bisschen in Kurzform machen. Und ich fasse auch die Kapitel 1 bis 3 mal ganz kurz zusammen. Da wird erzählt bei Matthäus, wo Jesus überhaupt herkommt. Und wenn man Jesus verstehen will, muss man auch wissen, wo kommt er eigentlich her? Und dann er erklärt, Jesus hat 2 Linien. Du hast auch 2 Linien, nicht? Eine in Ghana und eine in Wuppertal. Jesus hat auch 2 Linien. Eine hat er bei Abraham und über Abraham zu König David, von König David, über all diese Könige bis zu Jesus. Das ist eine menschliche, irdische Linie. Jesus, ein wahrer Mensch, der von Abraham her kommt und auf dem diese ganzen Versprechen Gottes ruhen. Er soll derjenige sein, durch den alle Völker dieser Welt gesegnet werden. Er ist derjenige, der König sein wird, der König, der die Herrschaft des Himmels auf die Erde bringt. Das Königreich der Himmel wird es genannt. Und der König, das ist der Messias. So nannten ihn die Juden, der Gesalbte, der, auf dem der Segen Gottes, der Geist Gottes liegt. Und die andere Linie, das ist eine völlig übernatürliche Linie, weil nämlich das Kind, das Maria geboren hat, nicht von einem Mann gezeugt ist. Sondern Gott legt sein Leben, legt sein, ja, sich selbst hinein in den Leib der Maria und das Kind, das sie gebärt, wird heilig genannt werden. Es ist Gott, der da zur Welt kommt. So hat Jesus 2 Linien, nicht eine weiße und eine braune, sondern eine menschliche und eine göttliche. Und in Jesus kommt es beides zusammen. Als Jesus geboren wird, gibt es die ersten Auseinandersetzungen. Es gab Menschen, die kamen von ganz weit her, aus dem Irak, nördlicher Irak, das waren Sterndeuter, es waren Weise, es waren Menschen, die gehört hatten von diesem König, der gekommen soll. Und sie hatten irgendetwas gesehen in Sternen und Gott hatte zu ihnen gesprochen und sie wussten, der König der Juden ist geboren worden. Und sie machen sich auf den Weg, diese gut 1000, 1500 Kilometer, und sie suchen das den neugeborenen König, um ihn anzubeten. Und sie beten ihn an. Das war alles, was sie taten, diesen König anzubeten. Und dann gab es eine andere Gruppe um König Herodes und seine Leute. Und die hatten nur einen Gedanken, diesen König nicht anzubeten, sondern ihn zu töten. Und so zieht sich das auch bis heute hindurch. Es gibt Menschen, die machen sich auf den Weg, um diesen König anzubeten. Der König der Juden, der Messias, der Sohn Abrahams, der Sohn Davids, der König des Himmelreiches, dieses Reiches, das Gott aus dem Himmel auf die Erde bringt. Und sie beten ihn an und sie erkennen ihn als Gott. Sie fallen nieder vor ihm und sie geben ihm, was sie haben und sie verehren ihn. Und die anderen, die wollen nichts lieber als diesen König irgendwie wegzukriegen. Die wollen den nicht. Notfalls bringen sie ihn um. Es gibt diese beiden Gruppen von Menschen. Dazwischen ist nichts. Die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. Die anderen verehren ihn, die anderen verfolgen ihn. Und so ging das von Anfang an los. Und dann tritt Johannes der Täufer auf. Ein Mann voller Geist Gottes, ein Prophet, nachdem Gott 400 Jahre geschwiegen hatte, es gab keinen Propheten mehr in Israel. Und nun tritt Johannes der Täufer auf und er sagt, die Zeit ist da. Der Messias ist da. Das Reich der Himmel, das Reich Gottes ist zum Greifen nah. Und nun, ihr Lieben, kehrt um. Bekennt eure Sünden, kehrt um. Kehrt um. Verlasst euch nicht auf eure Frömmigkeit, auf euer Herkommen. Ihr müsst umkehren und Früchte der Buße bringen, sonst wird Gott euch richten. Kehrt um. Und am Höhepunkt seines Dienstes, und er hatte eine große Vollmacht gehabt, sodass ganz Israel und aus den umgebenden angrenzenden Gebieten die Menschen zu ihm kamen und tief berührt waren und ergriffen waren und sich vorbereiten wollten auf den Messias. Und am Ende kommt Jesus zu ihm und lässt sich von Johannes taufen. Und Johannes wollte das erst nicht, Johannes der Täufer, weil er sagte, nicht ich taufe dich, sondern du musst mich taufen. Jesus hatte keine Sünden zu bekennen. Und doch sagt Jesus, lass es jetzt so geschehen, so will Gott es. Lass die Gerechtigkeit geschehen, Gott will das. Das muss sein. Weil Jesus sich einreiht in die Reihe der Sünder. Da standen sie Schlange bei Johannes, um sich taufen zu lassen, um die Sünden zu bekennen, und Jesus stellt sich mit in die Reihe. Jesus, der Vollkommene, der Sohn Gottes, stellt sich in die Reihe der Sünder, nimmt das schon vorweg, dass er die Sünde der Welt auf sich nehmen wird. Und als Jesus aus dem Wasser kommt, öffnet sich der Himmel, der Geist Gottes kommt auf ihn in Form einer Taube. Johannes sieht das in einer Vision und er weiß, das ist er, das ist er, das ist der Messias. Das hatte Gott mir gesagt, auf wen du den Geist kommen siehst, der ist es. Und dann wird Jesus vom Geist Gottes, erfüllt vom Geist Gottes, in die Wüste getrieben. Das war das Erste, was der Geist Gottes tat. Er trieb ihn in die Wüste hinein. 40 Tage, 40 Nächte fastet Jesus. Er isst nicht, er trinkt Wasser, aber er isst nicht. Nach 40 Tagen und 40 Nächten heißt es hungerte ihn. Das ist Kapitel 4. Man kann ungefähr 6 Wochen ohne Nahrung auskommen. Danach wird es ganz gefährlich. Entweder kriegt man dann zu essen oder man wird sterben. In dieser Phase kommt der Teufel und er testet Jesus. Und es sind 3 Tests, die er bestehen muss. Und es geht jedes Mal darum, wird Jesus sich voll auf den Vater verlassen? Wird er auf ihn hören? Wird er tun, was der Vater sagt? Wird er ganz bei Gott bleiben? Oder wird er seine eigenen Lösungsversuche suchen? Als die ersten Menschen, Adam und Eva, vom Teufel versucht wurden, da hatten sie alles. Satte Bäuche, es war alles gut. Und sie fallen auf den Teufel herein, weil sie immer noch mehr haben wollten und weil sie selber bestimmen wollten, was gut und böse ist. Sie wollten alles können und alles machen. Und Jesus, der Sohn Gottes, ohne einen vollen Bauch, halb verhungert, getestet vom Teufel dreimal, besteht den Test und bleibt ganz bei Gott. Denn ich werde mir nicht selber helfen. Ich werde auf Gott vertrauen. Und ich werde tun, was er sagt. Es steht geschrieben. Wir gehen jetzt nicht in die Details dieser Versuchung. Nur mal, um das Prinzip zu verstehen. Jesus wurde getestet. Er wurde richtig durchgeprüft. Und er besteht den Test. Und jetzt beginnt seine öffentliche Wirksamkeit. Und ratet mal, was ist das Erste, was Jesus tut? Jetzt voll Heiligen Geistes, getestet, von Gott beglaubigt, bewährt. Das heißt, Engel traten zu ihm und dienten ihm am Ende dieser Testphase. Das Erste, was Jesus macht, wer mitlesen will, das ist Matthäus 4, wir sind in Vers 12. Da hörte Jesus, dass Johannes ins Gefängnis gekommen war. Muss man sich mal vorstellen. Da bereitet Gott etwas Wunderbares vor. Er hatte das jahrhundertelang vorbereitet durch die Propheten. Endlich war der Zeitpunkt da. Der Messias ist da. Das Reich Gottes kann beginnen. Der Geist Gottes ist am Werk. Zum ersten Mal hat ein Mensch, Jesus, der Menschensohn, der Sohn Gottes, wirklich alle Tests bestanden, ist bei Gott geblieben, ist ohne Sünde geblieben. Und nun wird Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen. Es scheint, als würde sich das Blatt wenden. Statt den großen Durchbruch, dass jetzt Israel sich zum Herrn bekehrt, wird Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen. Und dann heißt es, Jesus zog sich zurück. Er ging weg. Er verlässt die Gegend um Jerusalem, das fromme Zentrum. Er verlässt Judäa und er geht dahin, wo es ganz dunkel ist. So wie die Propheten gesagt hatten, der Prophet Jesaja, das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am See, das Land jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen. Und die da saßen am Ort und Schatten des Todes, denen ist ein Licht aufgegangen. Er geht an die äußerste Grenze Israels, das heidnische Galiläa. Theologisch war es ein Gebiet, wo die frommen Juden sagten, das ist nicht so ein richtig frommes Gebiet, das ist so ein so. Da wohnen nicht die wirklich Frommen, die Gerechten. Und Gott beschreibt es als ein Ort der Finsternis, wo die Menschen im Schatten des Todes sitzen. Und da geht er hin, wie ein Licht in die Dunkelheit. Und das ist alles, was immer bei Jesus ist, diese Gegensätze. Alles dunkel, alles finster und Jesus wie ein Licht hinein. Wie ein Licht, das nicht von der Finsternis überwunden wird. Und er fängt an zu predigen. Und seine Predigt lässt sich in zwei Worten zusammenfassen. Kennt ihr die Predigt Jesu? Dort in der Dunkelheit? Zwei Worte, die er predigt. Tut Buße. Kehrt um. Buße heißt Umkehr. Lernt neu zu denken. Ihr müsst eine neue Sicht bekommen. Eine neue Perspektive. Kehrt um. Die Predigt Jesu, zwei Worte. Tut Buße. Und er erklärt es noch. Gut, man könnte sagen, das gehörte zur Predigt dazu. Denn das Reich der Himmel ist ganz nahe. Tut Buße, kehrt um. Metanoia ist das Wort, also ein neues Denken, eine neue Perspektive. Pack die Sache mal anders an. Mach das nicht, wie du es immer gemacht hast. So wie du lebst, gehst du noch tiefer in die Dunkelheit. So wie du das anpackst, gehst du verloren. Du musst umkehren. Viele Menschen denken, naja, ich gehe meinen Weg weiter und Jesus packe ich mir auch noch irgendwie dazu. Wenn ich den brauche, baue ich den irgendwie in mein Lebenssystem ein. Den kann ich noch irgendwie gebrauchen. Ja, wenn ich mal traurig bin und Probleme habe, ja, dann kann Jesus mir ja helfen. Aber Jesus kommt nicht und sagt, ich helfe dir in deinen Problemen. Sondern seine Predigt hat einen Kern und die heißt, du musst umkehren. Kehr um. Ne, Anita, ich guck dich an. Ich bin immer fasziniert von der Geschichte, wie Gott zu dir geredet hat. Wenn ihr das nicht kennt, ihr müsst euch mal erzählen lassen. Wie Jesus zu ihr sprach. Und du hast nicht nach Gott gesucht. Eine Menge Probleme hast du gehabt. Ja, aber wer hat die nicht? Und Gott sagte, kehr um. Tu Buße. Oder? Du brauchst Jesus. Ah, sorry. Aber es geht so in die Richtung, würde ich mal sagen. Du brauchst Jesus. Wende dich zu Jesus. Geh zu diesem Licht hin. Ja, Umkehr heißt zu dem Licht hingehen. Geh nicht weiter in die Dunkelheit. Geh deinen Weg nicht weiter. Kehr um. Geh zu Jesus. Du brauchst Jesus. Und was hast du gemacht? Du hast deine Sünden bekannt. Ja. Hingst du auf die Knie, hast Rotz und Wasser geheult und nur noch deine Sünden bekannt. Genau das ist das. Kehr um. Komm zu mir. Du brauchst Jesus. Du brauchst das Licht. Du bist im Dunkeln. Du gehst kaputt. So geht es nicht weiter. Hör auf, Jesus nur irgendwie in dein System einzubauen. Und dann geht Jesus weiter und dann sehen wir, wie das mit den Jüngern funktioniert. Er sieht zwei Leute. Er sieht sie. Nein, nicht sie haben ihn gesehen, sondern er sieht sie. Er sieht den Simon, den Petrus und seinen Bruder Andreas. Die waren da am Arbeiten, das waren Fischer gewesen. Er sieht sie und er sagt zu ihnen, folge mir nach, folgt mir nach, geht hinter mir her, kommt mit mir. Also nicht diese beiden sagten, Jesus, komm du zu uns, sondern Jesus sagt, kommt ihr zu mir, kommt zu mir, geht mit mir. Und dieses folge mir nach, das hatte auch schon eine Bedeutung, die wussten, worum es ging. Es gab nämlich Leute in Israel, denen folgten andere nach. Das waren die Rabbis, das waren die geistlichen Lehrer oder Propheten, Leute, die einen Schülerkreis um sich hatten. Jünger nennt man die. Ein Jünger ist nichts anderes als ein Schüler. Nur war das damals nicht so, dass die Schüler in der Klasse sitzen, so hintereinander auf den Stühlen und vorne war die Tafel, sondern der Schüler folgte seinem Lehrer. Er folgte seinem Beispiel, er lebte mit ihm, man ging miteinander, man sprach miteinander, er lebte Dinge gemeinsam und der Lehrer hatte immer wieder solche Lehrstunden, wo man sich hinsetzte, die Schüler um ihn herum und er lehrte sie. Und genau das ist, was Jesus in den nächsten Jahren tun wird mit diesen Leuten, die er ruft. Wenn er sagt, folge mir nach, will er sagen, hier, sei mein Schüler. Wenn du Jesus folgst, wenn du umkehren willst, musst du lernen, neu zu denken. Aber das hat hier oben mit was zu tun. Jesus möchte uns etwas beibringen. Er lehrt uns. Dafür haben wir das Wort Gottes, wir haben den Geist Gottes, wir haben die Gemeinschaft. Und interessant, Jesus spricht zwar Einzelne an, aber es waren kleine Grüppchen. Zwei Brüder. Folgt mir nach. Und dann sieht er noch zwei weitere Brüder. Den Jakobus und den Johannes, die Söhne des Zebedäus. Und auch zu ihnen sagt er, folgt mir nach. Und beide Gruppen, was tun sie? Sofort verlassen sie das Schiff, ihre Arbeit, ihren Vater und folgen Jesus nach. Sofort, heißt es jedes Mal. Also wenn Jesus spricht und er sagt, pass mal auf, es geht in diese Richtung, dann macht sich ein Jünger, ein Schüler auf. Er gehorcht, er hört, er folgt und er verlässt etwas. Man kann nicht umkehren zu Jesus, ohne etwas zu verlassen. Das ist das Problem, was wir haben. Wir möchten gerne so weitergehen wie bisher und Jesus soll noch dazukommen. Aber Jesus spricht einzeln an und sagt so, komm, folg du mir nach. Und sie verließen das, was sie gerade taten. Es gibt Dinge, die wir zurücklassen müssen. Es gibt Dinge, die wir loslassen müssen. Es gibt Verhaltensweisen, die wir aufgeben müssen. Das ist hart, schwer. Wir denken, das war schwierig, da aus dem Boot zu steigen und Jesus zu folgen. Nun, war sicherlich eine Herausforderung, aber man muss auch verstehen, diese Leute, die hier angesprochen wurden, die kannten Jesus bereits. Das waren nämlich ursprünglich Jünger von Johannes dem Täufer gewesen. Die waren schon eine ganze Zeit mit Johannes dem Täufer zusammen gewesen und die hatten schon persönliche Bekanntschaft mit Jesus gemacht. Das könnt ihr nachlesen im Johannesevangelium, Kapitel 1. Da wird es beschrieben. Sie wussten schon, das ist der Messias. Sie hatten schon die ganzen Hinweise von Johannes bekommen. Sie wussten Bescheid. Aber jetzt war der Zeitpunkt, dass Jesus sie ansprach. Oft ist es so, man bekehrt sich, man lernt Jesus irgendwie kennen, aber es kommt der Zeitpunkt, wo Jesus sagt, so, und jetzt machst du dich auf. Und jetzt lässt du mal Dinge zurück. Die alte Tour, die du immer drauf hattest. Deine Lieblingssünden, deine Macken, das Verhaltensweisen, deine Sicherheiten. Das kann vieles sein. Aber Nachfolge, also von Jesus lernen, Buße und Umkehr, hat immer auch etwas damit zu tun, ich muss etwas loslassen. Und das macht uns Angst. Und genau das ist das Entscheidende, so wichtig. Wir können nicht von Jesus lernen, wir können nicht Jesus nachfolgen, wir können nicht seine Schüler sein, wenn wir nicht bereit sind, auch loszulassen und uns auf den Weg zu machen. Die wussten doch auch nicht, wo es hinging. Aber sie wussten eins, Jesus hatte ihnen gesagt, ich habe mit euch etwas vor. Vers 19. Kapitel 4. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sie waren Fischer, hatten Fische gefangen und Jesus sagt, ihr sollt jetzt meine Schüler werden, ich möchte euch zu Menschenfischern machen. Also das heißt ja nicht, dass sie irgendwie Menschen in Netze packen und dann irgendwie an Land schleppen, sondern es geht in dem Bild darum, dass Jesus möchte Menschen ausbilden, indem er ihr Denken erneuert, ihr Handeln verändert, ihre ganze Einstellung verändert, damit Menschen andere zu Jesus bringen können. Darum geht es. Ja, das ist das Ziel der Nachfolge Jesu oder der Jüngerschaft. Das Ziel ist nicht, ja, ein schönes, frommes Leben zu führen oder so. Oder eine möglichst große Gemeinde zu haben oder ja, die Probleme sich lösen. Das Ziel dieses Ausbildungsprogramms bei Jesus ist, ihr sollt lernen, Menschen zu Jesus zu führen, zu mir zu führen. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Darum geht's. Ja, wenn wir zur Schule gehen, also du gehst zur Schule, und da auch, da ist dann das Ziel, so ich möchte 10. Klasse schaffen, ich möchte Realschulabschluss schaffen oder ich möchte ein Abitur machen oder eine Ausbildung fertig machen. Da hat man ein Lernziel. Und dann möchte ich diesen oder jenen Beruf ausüben. Das Lernziel bei Jesus ist, ich möchte, dass du so ein Leben führst. Ich werde dich trainieren. Ich werde dir was beibringen. Ich werde dich verändern. Damit du ein Mensch wirst, der andere zu mir führt. Das ist der Lernprozess. Und deshalb sollten diese Menschen Jesus nachfolgen. Nun gab es noch andere Menschen, die Jesus folgten. Jesus fing ja mit den Jüngern, das waren so 4 Leute, fing er an, es kamen dann noch ein paar mehr dazu, hinterher waren es 12. Aber dann heißt es weiter, Jesus ging umher im ganzen galiläischen Land. Er lehrte in den Synagogen, also er war Lehrer, Rabbi. Er predigte das Königreich Gottes und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Toll. Alle Krankheiten und alle Gebrechen. Er heilte sie alle. Er lehrte, er predigte und er heilte. Und was war das Ergebnis? Die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Wisst ihr, was dann passierte? Man konnte das so vor einem halben Jahr in den Nachrichten immer gucken, wie die Syrer sich auf den Weg machten. 1000 kamen jeden Tag in Deutschland an. Bussen und Karren und Schlafsäcken in Taschen in der Hand. Die Kunde von Jesus erscholl durch ganz Syrien. Damals gingen sie aber nicht nach Deutschland, sondern sie gingen nach Galiläa. Nicht, weil es da Frieden gab und soziale Hilfen, sondern weil da jemand war, der alle Krankheiten heilte, der alle Gebrechen heilte und der in einer Weise predigte und lehrte, dass die Menschen noch nie gehört hatten. Und sie spürten, hier ist Licht in der Dunkelheit, hier ist Hoffnung, hier ist was ganz anderes. Und dann kommen sie aus ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Kranken. Alle. Damals gab es noch keine Rollstühle, haben sie die geschleppt und getragen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Völkerwanderung war, die sich da auf den Weg machte, aus Syrien, vielleicht sogar noch darüber hinaus, nördliche Irak. Da kommen sie. Sie bringen alle Kranke mit mancherlei Leiden und Plagen Behaftete, die Besessenen, die Mondsüchtigen, die Gichtsüchtigen, und er machte sie gesund. Und es folgte ihm nach viel Volk. Sie folgen Jesus, viele folgten Jesus. Aus ganz Galiläa, aus den 10 Städten, das ist also das Gebiet der Golanhöhen, aus Jerusalem, aus Galiläa, aus Transjordanien, also das heutige Jordanien, das ganze Gebiet Nahe Osten. Sie kommen und sie folgen Jesus. Tausende. Da war was los. Und da sehen wir wieder so einen ganz starken Gegensatz. Hier hat Jesus 4 Leute, und er sagt ihnen, folgt mir nach, ich will euch was beibringen. Ich möchte, dass ihr lernt, neu zu denken. Ich habe ein Ausbildungsprogramm für euch. Und sie folgen Jesus. 4. Später wurden es, wie gesagt, noch ein paar mehr. Und dann hast du auf der anderen Seite Massen von Menschen, die folgen Jesus. Wo ist der Unterschied? Beide folgen Jesus. Die 4, der Simon, wie hießen die anderen noch? Andreas, Jakobus, Johannes. Die 4. 2 Geschwisterpaare. Die folgen Jesus und dann hast du hier Tausende von Menschen. Und auch sie folgen Jesus. Aber wisst ihr, der Unterschied ist in der Motivation. Hier steht nicht, das eine war gut, das andere war schlecht. Und doch, es waren unterschiedliche Motive. Die einen folgen Jesus, weil sie sagen, ja, wir möchten deine Schüler werden, wir wollen lernen von dir. Wir wollen lernen. Und wir folgen dir. Du bist der Rabbi, du bist unser Lehrer. Wir sind deine Jünger, deine Schüler. Und wir wollen dieses Lernen, was du sagst. Und das Tun, das war immer eins. Ja? Und die anderen folgen Jesus, weil sie von Jesus gehört hatten, dass er so viel Gutes tat. Weil so viel Segen von ihm ausging. Und auch aus diesen Gruppen zieht Jesus später Menschen heraus, die er auch zu Jüngern machen will. Aber es gibt zunächst mal diese zwei Gruppen und genauso ist es heute. Es gibt Massen von Menschen, die folgen Jesus, weil sie etwas von Jesus bekommen, was sie vielleicht woanders nicht bekommen. Trost, Hoffnung, Heilung, neuen Mut, Gemeinschaft, Liebe, Vergebung, all die Wohltaten des Himmels. Und dann gibt es die paar, die folgen Jesus, weil Jesus sie ganz persönlich angesprochen hatte und sagt, du, ich möchte dir was beibringen. Komm. Ja, dass wir das mal verstehen. Es gibt zwei Gruppen. Und als Jesus jetzt das ganze Volk sieht, jetzt haben wir noch eine Minute für Kapitel 5. Als Jesus jetzt das ganze Volk sieht, was macht er? Er geht auf den Berg, waren solche höheren Hügel da um den See Genezareth herum und er setzt sich und um ihn seine Jünger und das Volk drumherum und dann lehrt er sie. Er lehrt sie. Und was er lehrt, das könnt ihr jetzt in den nächsten Kapiteln lesen. Die Lehre Jesu, die ist sowas von wunderbar. Und er fängt an, glückselig sind die da geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Da fängt Jesus an, die Dinge auf den Kopf zu stellen, Umkehr. Nein, glückselig sind nicht die, die Starken, die sich geistlich und fromm so besonders bewährt haben. Glücklich sind nicht die, die alles können, die Gesunden, die Reichen, die offensichtlich Gesegneten. Glückselig sind die da geistlich arm sind. Ihnen gehört das Königreich der Himmel. Und er fährt fort, glückselig sind die da weinen. Was ist das denn? Ist Jesus nicht der Tröster? Glückselig sind die da weinen. Glückselig sind die Sanftmütigen. Und dann folgen 8 Seligpreisungen und viele Dinge, die Jesus jetzt anspricht, die das Herz berühren. Und er sagt, es ist eine Herzenseinstellung. Die Lehre Jesu zielt auf unseren Charakter, auf unsere Herzenseinstellung. Es ist nicht intellektuelles Lernen, sondern es geht um Lernen fürs Leben, würde man sagen. Es ist Lernen, was den Charakter betrifft. Meine ganze Lebenshaltung. Geistlich arm. Der geistlich Arme ist der, der auf Gott vertraut. Der geistlich Arme ist der, der nicht mit seiner Kraft, auch nicht mit seiner geistlichen, frommen Kraft, die Dinge erreicht, sondern der sich ganz auf Gott verlässt. Der ist selig. Die, sagt Jesus, kann ich im Reich der Himmel gebrauchen. Es ist nicht das Reich für die Starken. Wir können das jetzt im Einzelnen nicht ausführen. Es gibt dann viele praktische Beispiele, zum Beispiel vom Töten. Ja, wo er sagt, es ist gesagt worden, du sollst nicht töten. Und wer tötet, hat es mit dem Gericht Gottes zu tun. Ich aber sage euch, wer seinen Bruder verachtet, ist des Gerichtes schuldig. Wer sagt, du Narr, ist des Hohen Rates, das war der jüdische Gerichtshof, ist schuldig vor dem Hohen Rat. Oder wer sagt, du gottloser Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Was will Jesus sagen? Er sagt, solange du irgendeinen Menschen verachtest, wirst du es mit Gott zu tun bekommen. Schaut, wir können doch nicht Menschenfischer werden, solange wir noch einen Menschen verachten. Sei es wegen seiner Rasse, seiner Hautfarbe, seinem Beruf, seiner sozialen Stellung, seines Geschlechts, also männlich, weiblich, oder irgendeiner Sache. Wir haben es alle ganz viel Verachtung für Menschen in uns. Und wenn Jesus sagt, ihr müsst umkehren, dann ist das der erste Punkt, den er hier anspricht, ganz praktisch. Er sagt, solange du einen Menschen verachtest, ja, wie kannst du geistlich arm sein, wenn du dich so stark fühlst, dass du dich über jemand anders stellst? Tu das nicht. Du bist schuldig. Also wird er ganz, ganz praktisch. Und dann sagt er auch, was man tun muss, wenn man sich vorher so verhalten hat, wenn man anderen Menschen zu Schaden gebracht hat. Wenn andere an mir, an meiner Verachtung, an meiner Arroganz, an meinem bösen Tun gelitten haben, wenn ich andere Menschen runter und fertig gemacht habe. Er sagt, du brauchst nicht zu Gott kommen mit deinen Opfern. Bring die Sache in Ordnung, solange du auf dem Weg bist. Sonst bringt Gott das auf den Tisch. Also das ist neues Denken, es ist Umkehre, es ist eine ganz neue Einstellung, eine ganz neue Haltung, die Jesus seinen Jüngern beibringt. Lerne neu zu denken, deine Einstellung muss sich ändern. Glückselig sind die, die geistlich arm sind. Glückselig sind die Leid tragen, sie werden getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, sie werden das Land besitzen. Glückselig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind. Sie werden Gott schauen. Reines Herz. Könnte man eine ganze Predigt drüber halten oder auch zwei oder drei. Glückselig sind die Friedfertigen. Sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn, und jetzt kommt er wieder zum Anfang zurück, ihrer ist das Reich der Himmel. So, das ist mal ein Einstieg mal in die Lehre Jesu, was Nachfolger heißt. Ich bin begeistert, ich bin jetzt 40 Jahre Christ, habe mich jetzt nochmal ganz neu damit beschäftigt, ich bin einfach begeistert, Herr, du bist ja so großartig. Ich möchte so gerne von dir lernen. Und ich möchte, dass mein Herz sich immer mehr erneuert. Du bringst mir das bei, nicht nur im Kopf, sondern im Leben. Wir machen viele praktische Übungen mit Jesus. Ne? Wer mit Jesus unterwegs ist, der wird in die Praxis gestellt. Und so verändert Jesus uns, damit wir zu Menschenfischern werden. Ja, nächstes Mal mehr. Im Herbst bin ich nochmal da. Mal gucken.